Werbung.
Du planst den Urlaub? Wir kümmern uns um den Mietwagen. Billigermietwagen.de ist seit über 20 Jahren der Mietwagenexperte. Wir vergleichen über 150 Anbieter, machen die wichtigsten Unterschiede verständlich und zeigen dir mit unseren Expertenempfehlungen, welches Angebot wirklich zu deiner Reise passt. Und falls sich deine Pläne ändern, die Stornierung ist bis 24 Stunden vor Abholung kostenlos. So bleibst du flexibel und kannst dich ganz auf deinen Urlaub konzentrieren. Jetzt buchen auf billigermietwagen.de und mit dem Code PODCAST 8% auf deine nächste Buchung sparen. Einlösbar bis zum 16. August 2026. Alle Gutscheinbedingungen findest du auf unserer Webseite.
Werbung Ende.
England und Argentinien komplettieren das Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Beide brauchen die Verlängerung. England gegen Norwegen, Argentinien gegen die Schweiz. Wir schauen zurück auf die beiden Partien und blicken natürlich auch voraus auf die Halbfinals. Frankreich gegen Spanien und England gegen Argentinien. Jetzt hier bei NTV Sport. Hallo und willkommen, hier ist NTV Sport, der Podcast täglich zur Fußball-Weltmeisterschaft. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir schauen zurück auf einen langen Viertelfinalabend, eine lange Viertelfinalnacht. Es ist jetzt gegen 6 Uhr in der Früh und die Partie Argentinien gegen die Schweiz ist gerade vorbei. England gewinnt gegen Norwegen, auch das war erst kurz vor 2 Uhr deutscher Zeit zu Ende. Also dementsprechend war es ein wirklich ganz, ganz langes Ding, eine ganz, ganz lange Nacht für alle, die zugeschaut haben. Ich bin Kevin Schulte hier bei NTV Sport und grüße jetzt Stefan Ürsfeld in Miami. Grüß dich, Stefan. Du warst beim englischen Sieg gegen Norwegen. Hi.
Hi, ja, schönen guten Morgen, Deutschland. Ich war bei dem Sieg. Ein seltsames Spiel, kein gutes Fußballspiel, aber trotzdem hatte es einiges zu bieten dann.
Ja, was für ein langer Fußballtag, was für eine lange Fußballnacht. Wir haben jetzt noch das Spiel Argentinien-Schweiz, das Ende der Partie abgewartet, wissen jetzt auch, dass die Engländer tatsächlich auf Argentinien treffen werden. Blicken wir natürlich auch gleich noch drauf, aber lass uns erstmal zurückschauen auf England gegen Norwegen. Es war das erwartet komplizierte Spiel für die Engländer.
Total. Die haben sich, haben das eigentlich ganz gut gemacht am Anfang, haben Norwegen hinten reingedrückt in einem sehr kontrollierten Spiel. Es waren hier so um die 32 Grad, 65%, 66% Luftfeuchtigkeit. Es war schon alles sehr, sehr drückend auch, nachdem es hier gestern ein Unwetter gegeben hatte, gestern Nacht. Hat sich das aber nicht geklärt, sondern es war einfach weiter warm und drückend. Und so hat das Spiel auch begonnen. Die Mannschaften waren sehr zurückhaltend. Bis dann irgendwann Norwegen zu dem ersten Tor gekommen ist, nachdem nämlich Berg Harry Kane im Mittelfeld den Ball einfach mal vom Fuß genommen hat, gab es dann große Aufregung, weil Harry Kane liegen blieb, stellte sich heraus, kein Foul, Ball wanderte auf links so zu Skjeldrup und der mit einem Sonntagsschuss dann Pickford überwunden hat. Pickford sah nicht wirklich gut aus, Gay sah nicht ganz gut aus in der Abwehr, hat sich so ein bisschen, oder Konsa war es, glaube ich, der sich da nicht so richtig positioniert hat. Die Ecke war frei und dann fiel der Ball hinten in den langen Winkel. Pickford hat nicht übergegriffen. 1-0. Naja, und dann geht das Spiel los, so dass wir wahrscheinlich noch lange Zeit darüber reden werden. Der Trainer, kann ich schon mal vorwegnehmen, Solbakken sagte nach dem Spiel, ich will da jetzt aber auch nicht drüber reden, bis ich tot bin.
Ja, und über die Szene müssen wir jetzt allerdings dann reden, wenn es Ståle Solbakken verständlicherweise schon nicht machen möchte. Erstmal natürlich, also 36. Minute, das Traumtor von Skjeldrup. Es war auch die erste wirklich richtig brisante Szene im Spiel. Also die Engländer haben es zwar gut gemacht, kontrolliert gemacht, aber sie hatten ja auch keinerlei Gefahr. Also ich würde schon sagen, das war jetzt so die erste wirklich richtig gefährliche Szene, die dann auch zum Tor führte für Norwegen. In der Anfangsphase hatte England bis zu 78% Ballbesitz. Ich glaube, gegen Ende der ersten Halbzeit immer noch 70%. Aber sie liegen dann in Rückstand und danach hatte Norwegen ja sogar ein, zwei Szenen, um auf 2-0 zu erhöhen, ne, vor dem Ausgleich. Denn Sørloth einmal, der es gut macht, den Ball dann etwas über den Kasten jagt und dann einmal Sørloth 3-4 Minuten später, immer noch in der ersten Halbzeit, der es dann richtig schlecht macht, als er eine 2-gegen-1 Konterszene wirklich vertändelt. Also da muss er Haaland irgendwie einbinden und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Norwegen 2-0 in Führung geht.
Ja, da hat Stones natürlich sehr gut den Passweg da noch zugestellt, aber Sørloth läuft da auch recht langsam. Es ist ein Konter, den die da ausspielen oder nicht ausspielen in dem Moment. Und man hatte das Gefühl, dass England komplett in den Seilen hängt und dass hier das 2-0 fällt. War bei England aber schon mal im 16-Finale ja ähnlich, als sie gegen Kongo auch dann kurz vor der Pause das 2-0 nur durch Glück irgendwie zu verhindern wussten oder durch den Pfosten zu verhindern wussten. Hier war es dann eben Sørloth, der zu langsam war, zu entscheidungsunfreudig in dem Moment. Und so kommen wir dann eben in die 47. Minute, 45 plus 2. England ist eigentlich komplett am Boden und Norwegen hat einen Abstoß. Nyland schlägt den Ball nach vorne. Der Ball kommt zu Anderson. Anderson spielt Ryerson aus. Gordon zieht rein, spielt den Ball auf Bellingham, der in der Mitte steht. Bellingham dringt in den Strafraum ein, wird nur so ein bisschen markiert, aber kann eigentlich auch sehr, sehr schön einen Lauf machen gegen vier Mann.
Und sein erster Kontakt war auch richtig, richtig stark, ne, in der Szene.
Ja, ganz toll mitgenommen, dass er dann auch sofort in den Strafraum kommt. Und dann sind es am Ende ja wirklich vier Mann, gegen die er da steht und der Torwart. Und er schließt dann ab in die lange Ecke, 1-1. Und die Norweger fangen an, in den Himmel zu zeigen.
Ja, ich habe es erst gar nicht so richtig mitbekommen, fairerweise. Aber ist natürlich jetzt die Szene des Spiels eine der Szenen des Turniers. Also wir dachten ja, wir hätten schon alles gesehen, alles erlebt mit dieser WM. Aber jetzt reden wir tatsächlich über ein, ja, was ist es, TV-Kabel, wie soll man es nennen, welches da oben befestigt ist und welches ganz aus meiner Sicht ganz offensichtlich mit dem Ball in Berührung kommt, beziehungsweise der Ball mit diesem Kabel. Denn also ich habe es mir in diversen Slow-Mos jetzt nochmal angeschaut, auch irgendwelche 3D-Aufnahmen und so, wo man eigentlich ganz klar sieht, dass die Flugkurve des Balls alles gestört wird.
Ja, nochmal Solbakken dazu. Der Ball fällt einfach vor der Bank runter, sagt er. Der fällt aber nicht nur runter, sondern der fällt genau auf den Fuß von Anderson, der den auch prima verarbeitet. Dann auch wieder ein sehr guter erster Kontakt. Und daraus entsteht das Tor. Jetzt haben wir halt folgende Situation. Wir haben eine Angriffsphase der Engländer, die eingeleitet wird durch einen Gegenstand, der irgendwie nicht zum Spiel gehört. Und da gibt es eigentlich relativ klare Regelformulierungen, dass man sagt, wenn ein Gegenstand, im Amateurfußball wäre es dann ein Ass zum Beispiel, der ins Spielfeld ragt. Hier haben wir dann eben keinen Ass, sondern ein Kabel einer Spider-Cam, die da über dem Spielfeld schwebt. Dann muss es in dem Moment eine Spielfortsetzung durch einen Schiedsrichterball geben. Aber dafür muss das natürlich erstmal gesehen werden. Jetzt kann man argumentieren, dass der Schiedsrichter Clement Turbin aus Frankreich das vielleicht nicht gesehen hat.
Was wahrscheinlich ist, ne? Also in Echtzeit hat es doch kaum jemand gesehen. Hast du es im Stadion in Echtzeit gesehen?
Nein, natürlich nicht. Ja. Nein.
Ich dachte Adlerauge Ürsfeld.
Ich habe mich da in der Halbzeit auch gefragt, warum haben die sich denn alle so aufgeregt? Warum haben die in den Himmel gezeigt? Na? Und dann drang das ja so nach und nach durch und aber Solbakken war da ja auch schon in der Halbzeitpause dann. Und also die waren ja schon nach dem Tor, haben sie sich beschwert. Und dann in der Halbzeitpause nochmal sehr intensiv. Zwischendurch, ganz kurz noch, ist ja noch ein Abseitstor gefallen. Nach einem tollen Pass von Bellingham stand Kane ganz knapp im Abseits, hat den Ball dann über Nyland gechippt.
Auch alles noch nicht in der geholfen. Ersten Halbzeit?
Ja, also da waren wir 45 plus 2, ich glaube 45 plus 4 war dann dieses Abseitstor. Und also die Situation ist dann einfach so, der VAR muss es eigentlich erkennen. Und es gibt diesen Sensor im Ball, der eben einen Herzschlag quasi auslöst.
Bei dem Thema, ganz kurzer Einschub, bei dem Thema, also da denke ich mich immer, also wer denkt sich diesen Namen aus, ne?
Der soll dann auf jeden Fall signalisieren, das gab es ja den Fall bei dem Kroatien-Spiel auch, als Kroatien gegen Portugal ganz spät noch den Ausgleich erzielte, der dann zurückgenommen wurde, weil der Herzschlag des Balls eine Berührung eines Haars eines Kroaten angezeigt hat. Und in diesem Fall war das nicht der Fall. Hat die FIFA dann auch eilig alles rausgehauen mit den Aufnahmen und naja, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, dass man, also es gibt dann auch noch eine andere Begründung, die Solbakken dann noch oder ein Journalist auf der Pressekonferenz noch erwähnte, dass es möglich sein könnte, dass dieser Herzschlag in der Luft, in der Höhe gar nicht mehr gemessen werden kann und dass deswegen die Berührung mit dem Kabel überhaupt nicht identifiziert werden kann.
In der Höhe ist der Ball halt bewusstlos, ne? Klingt logisch.
Genau. Und deswegen, ja, das ist eine Begründung. Die andere Begründung ist, weiß nicht, es gibt vielleicht diesen Sensor in der Form gar nicht. Auf jeden Fall die FIFA ja sehr eilig dementiert, aber man kann ja auch nicht mehr glauben. Das ist ja nicht nach Balogun, habe ich kein Vertrauen mehr in die FIFA.
Ja, ich habe vor allen Dingen deshalb auch kein Vertrauen mehr in dieser ganz konkreten Szene, weil es für mich ganz offensichtlich ist, dass dieser Ball in welcher Intensität auch immer, aber dass er auf jeden Fall in Berührung kommt mit einem Gegenstand oberhalb des Spielfelds.
Also Solbakken sagt, der Ball fällt vom Himmel. Dann hat er ja vollkommen recht. Er fällt ja einfach runter. Also das, wenn man sich das nochmal anschaut, der geht nach vorne und dann fällt er einfach nach unten. Und da steht dann der Anderson. Auch natürlich blöd für die Norweger, dass dann auch ausgerechnet da jemand steht.
Jetzt mal ehrlich, Stefan, sorgt nicht die FIFA mit dieser Blitzkommunikation dafür, dass sie sich die Welt eigentlich noch schwieriger gestaltet, also kommunikativ? Hätten sie jetzt gar nicht kommuniziert, könnte man ja eigentlich sagen, ja, ist halt ein Fehler hier vom Schiedsrichterteam in Kombination mit dem VAR. So wirkt es jetzt wieder echt so ein bisschen verschwörungstheoretisch, so nach dem Motto, sie sagen, nee, es gab keine Berührung. Was, wenn wir uns das alle anschauen, einfach nicht stimmt.
Ja, total. Also es ist ja wirklich so, Verschwörungstheoretiker haben die WM übernommen und sind glaubwürdiger als der Weltverband. Und das kann ja eigentlich nicht angehen. Na, also man muss uns beide ja auch dazu zählen.
Ja.
Also es mag ja nicht mal, es ist jetzt nicht abgesprochen, dass England unbedingt ins Halbfinale einziehen muss. Aber natürlich war es dann für Norwegen schon ein Bruch in dem Spiel. Also, wenn die mit 1-0 in die Pause gehen, wird das vielleicht, also kannst du ja alles nicht sagen, aber es könnte anders sein. Ja, und dann aber Solbakken hat das eigentlich ganz gut aufgenommen dann auch und sagte, der Ball wird wohl einen Assist bekommen. Und ja, also die waren natürlich frustriert, ne? Kannst du dir ja vorstellen. Die stehen einfach kurz vor dem größten Triumph der Geschichte und Norwegen wird anders als England, die jetzt zum 11. Mal im Viertelfinale gestanden haben, wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr ins Viertelfinale einer WM kommen können.
Ich bin am Ende wieder an dem Punkt angelangt, also jetzt mal abseits von Verschwörungstheorien, weil ich glaube, du beschreibst es ja ganz gut. Also was für eine bekloppte Verschwörungstheorie ist das oder eine Verschwörungserzählung, in der England gegen Norwegen unbedingt gewinnen muss, damit dieses Turnier irgendwie am Leben bleiben kann. Ne? Das ist ja irgendwie hanebüchener Schwachsinn aus meiner Sicht. Aber wir müssen halt, also aus meiner Sicht muss man immer wieder auf den VAR zurückkommen. Weil in einer früheren Welt hätte man einfach sagen können, ja, der Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Blöd gelaufen für Norwegen, schön für England, aber wir regen uns ja auch deshalb so sehr auf, weil es eben nicht nur diese Videoaufnahmen gibt, die hätte es auch ohne VAR gegeben, aber das Problem ist ja, dass man mit dem VAR anhand von Videoaufnahmen ja eigentlich falsche Entscheidungen zu richtigen machen kann. Und wenn das nicht geschieht, habe ich da ein so massives Problem mit. Und da können noch alle Leute kommen und mir sagen, ja, 80% weniger Fehlentscheidungen und so. Aber in den einzelnen Szenen, wo es dann nicht klappt, das finde ich schlimmer als alles andere.
Total. Das ist natürlich auch ein absolutes Kuriosum, ne? Dass dann dieses doch recht dünne Kabel getroffen wird und dass dann der Schiedsrichter dafür keine Lösung hat im ersten Moment. Und das, wie wir schon festgestellt haben, wahrscheinlich auch nicht gesehen hat. Geschenkt, aber es muss ja jemand dann sehen und die werden darauf hingewiesen. Dann guckt man sich diese Videoaufnahmen von dem Tor nochmal an, wie man das ja wahrscheinlich bei jedem Tor ohnehin macht. Und dann nicht wahrscheinlich, das macht man bei jedem Tor. Dann hast du diesen VAR, der eben das Gerechtigkeitsversprechen gibt. Und da ist es ja eine absolute Ungerechtigkeit. Da gibt es dann aber auch wieder so Auslegungssachen, ne? Ist es überhaupt eingriffswürdig? Da gab es ja auch konträre Meinungen. Ist es jetzt wirklich der Ast, der da ins Spielfeld ragt? Ist es eine Angriffsphase? Was ist es überhaupt? Weil es diesen Fall noch nicht gegeben hat.
Würde ich auch wieder eher mitgehen, dass man sagt, ja hier, das ist halt in keiner Fußnote des Regelwerks abgedeckt, dass das eine Eingriffsschwelle bedeutet für den VAR. Aber auch da komme ich dann wieder zurück. Werde ich immer entgegenhalten? Die FIFA sagt, dieser komische Sensor gibt an, dass der Ball gar nicht in Berührung kam. Und das ist doch falsch. Das ist doch einfach falsch.
Das ist total falsch. Und das haben die so eilig und so schnell auch rausgegeben. Es gab ja direkt noch, zwei Minuten nach Anpfiff der zweiten Halbzeit gab es das erste Statement gegenüber den Norwegern. VG hat es, glaube ich, zuerst gehabt. Dann gab es ein allgemeines Statement und dann kam ja relativ bald dieses Video, von dem du gesprochen hast, wo es dann ja auch diese Begründung gibt, es habe keinen Ausschlag beim Herzschlag des Balles gegeben. Ja, und dann, also, keine Ahnung. Das ist ja dann auch, das hat ja nichts mehr mit Fußball zu tun.
Ja, wo sind wir eigentlich angelangt, Stefan? Wir reden jetzt seit 10 Minuten über einen Herzschlag von einem Fußball und über ein Kabel, das ins Spielfeld ragt und getroffen wird. Also im Internet ist ja schon die Rede vom Kabel Gottes in Anlehnung an 1986 und die Hand Gottes England-Argentinien. Also es ist wundervoll auf einer humoristischen Ebene. Also diese gesamte Total. Weltmeisterschaft kann man sich ja eigentlich auch auf der Ebene in die Geschichtsbücher schreiben, ne?
Und wenn wir jetzt aber noch voranschreiten, kommt ja die zweite Szene noch hinzu. Norwegen fühlt sich ja quasi doppelt betrogen. Sie machen dann in der 55. Minute nach dem Eckball das 2:1. Heggemgas, glaube ich.
Ja, ne? Genau, der Verteidiger.
Ja, und im Vorfeld macht Haaland halt den Haaland und schubst wen um, Rice oder Anderson, ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung. Der fällt auf jeden Fall auch relativ leicht um, der englische Gegenspieler. Der Ball ist noch gar nicht im Spielfeld bei der Ecke. Und kommt dann eben zur Hegge, macht das 2:1, alle jubeln. Und dann gibt es auch da eine VAR-Kontrolle. Und es wird festgestellt, es ist ein Foul im Vorfeld. Das Spiel wird fortgesetzt durch einen Eckball, weil der Ball ja noch nicht im Spiel war. Und auch da gab es später dann große Aufregung. Sogar Thomas Tuchel hat gesagt, wir waren heute glücklich, wir waren sehr glücklich. Und hat sich explizit auch nochmal auf diese Szene dann bezogen mit dem 2:1 für Norwegen, was vielleicht das Spiel ja auch wieder mal gekillt hätte. Weil es war ein sehr träges Spiel und Norwegen war halt eigentlich die ganze Zeit näher an einem zweiten Tor, als es die Engländer waren, die mit der Hitze nicht zurechtgekommen sind.
Konkret auf diese vermeintliche 2:1-Szene, wo Heggem dann trifft, würdest du sagen, ist eher richtig oder eher falsch? Also ich tue mich total schwer mit der Szene. Ist für mich auch wieder so ein Fall, ja, wenn ich die 5-mal in Slow-Mo sehe, dann ist es natürlich ein deutliches Schubsen. Gleichzeitig Tuchel, wenn er sagt, wir hatten heute Glück und so, ne, ist ja auch ein Indikator und vielleicht auch ein Indikator darauf, dass gerade, ich sag mal, in der Premier League, Stichwort englische Härte oder vor allen Dingen in der Championship, dass sowas dann eher nicht gepfiffen wird.
Da kannst du jetzt natürlich in beide Richtungen entscheiden, aber es ist ein kleiner Schubser, der fällt hin. Das passiert regelmäßig in allen Ligen und das wird ja eigentlich nie abgepfiffen. Da ist einfach im Vorfeld Positionskampf bei einer Ecke, sich den besten Raum suchen, Raum freisperren und da passiert das halt. Aber da sind wir dann ja auch wieder jetzt ganz weit ausholen, nochmal bei Jonathan Tah. Und Waldemar Anton im Spiel gegen Paraguay, wo ja auch was Ähnliches abgepfiffen wurde. Also das sind so Regelauslegungen, die sich die FIFA jetzt hier scheinbar auch ein bisschen ausgedacht hat, um, weiß ich nicht, die WM interessanter zu machen, indem man solche Tore zurückholt. Also für mich ist es eigentlich ein vollkommen legitimes Tor gewesen. Das musst du nicht zurücknehmen. Kann er natürlich pfeifen, aber das ist ja... Also du musst jetzt auch nicht mehr im VAR nochmal drüber gehen und kontrollieren, ob da jetzt wirklich ein gravierender, schwerer Schubser war oder ob der Spieler vielleicht auch den Kontakt gerne angenommen hat. Man weiß es nicht. Also es ist viel gegen Norwegen gelaufen. Wieso auch immer. Leverkusen läuft auch immer viel gegen Leverkusen. Solbakken sagte nach dem Spiel, ja, gegen Brasilien ist viel für uns gelaufen. Heute eben viel gegen uns, so ist Fußball, wir haben verloren. Also der hat das dann schon auch akzeptiert alles. Und dann, was ja auch besonders tragisch ist, das Spiel geht dann in die Verlängerung. Vorher gibt es ja auch nochmal eine strittige Szene, ein langer Ball in die Hälfte der Norweger. Foul von, weiß ich auch jetzt nicht mehr, eines Norwegers an Bellingham, der durch ist.
Ja. In der absolut letzten Minute der Nachspielzeit. Vorher muss man noch sagen, irgendwie 76. Minute Heggem ja auch noch an die Latte nach einer Ecke, ne, mit dem Kopfball. Also auch da hatten die Engländer nochmal Glück, aber dann eben auch die Norweger so ein bisschen im Glück. Auch eine groteske Szene da irgendwie ganz zum Schluss.
Ja, dann weiß ich nicht, der fällt halt, Bellingham wird geschubst und ja, da könntest du dann drüber streiten, ob er letzter Mann war oder nicht, ob es letzter Mann war, ob es eine hundertprozentige Torchance war, weil der Ball wurde zurückgespielt und Bellingham hätte ihn, glaube ich, nicht mehr erreichen können, wäre sonst, aber hätte er den Ball erreicht, frei vom Tor gewesen. Ja, da gibt es da so ein kleines Hin und Her und es geht mit Torwartball weiter. Also der Ball liegt auf einmal beim Torwart und der kann den flach spielen. Ja, war dann ja auch nicht spielentscheidend. Was dann spielentscheidend war, war, dass Nyland dann in der 93. Minute relativ bald in der Nachspielzeit vergleichbar eigentlich mit der Szene gestern den Ball einfach abprallen lässt.
Wie bei Spanien-Belgien, genau.
Daran habe ich auch sofort gedacht. Ja. Und dann kann Bellingham aus kurzer Distanz den Ball über die Linie bringen. Ja, und dann ist es vorbei. Die rennen noch ein bisschen an, aber
sie hatten natürlich dann auch keinen Erling Haaland mehr auf dem Platz in der zweiten Hälfte der Verlängerung. Das ist ja auch ein krasses Signal, ne? dass Solbakken ihn, obwohl er nicht verletzt ist, dann rausnimmt, weil er offenbar auch nicht mehr konnte. Also da war er ja völlig ausgebrannt.
Der hat gesagt, hätte ich auch erst schon rausnehmen können. Also es war ja auch jetzt wirklich nicht das Spiel von Haaland und von Kane. Die beiden Tormonster sind hier in der Hitze Miamis ein bisschen untergegangen. Da haben sie keinen Hunger gehabt. Bellingham natürlich jetzt zum zweiten Mal ein Doppelpack. Nachdem er, muss man ja auch immer so ein bisschen mitdenken, er war im November, stand auf der Kippe, zumindest in den englischen Medien. Hat die Daily Mail getitelt, Leave Jude Home. Lasst Jude zu Hause, weil er eben im Verein bei Real Madrid ein bisschen Probleme hatte, hat auch mit Verletzungen zu kämpfen. Und es gab halt diese Diskussion um sein Ego und ob er überhaupt in die Mannschaft passt. Das hat er jetzt ja mehrfach bewiesen, das haben wir auch schon drüber geredet, dass die Mannschaft so ein bisschen um ihn herum gebaut wurde jetzt und er das zurückgibt. Da gibt es dann auch auf der Pressekonferenz, fragt dann jemand, wo hat Bellingham heute eigentlich gespielt? Und dann fängt Tuchel an. Und sagt, dass er erst auf der, was ich glaube, linken 10 gespielt hat, dann auf der rechten 8. Und dann musste er einige Wechsel vornehmen und keine Ahnung, hat er 5 Minuten erklärt, wie die Spieler dann über den Platz geschoben worden sind. Bellingham kann also überall spielen und Reece James, der irgendwann mal als Sechser reinkam, musste dann Rechtsverteidiger spielen. Und deswegen musste dann Morgan Rodgers, der auch mal, glaube ich, die rechte 10 gespielt hat, dann die Doppel-6 später alleine spielen.
Der hat ja dann den Schuss abgegeben, der dann von Nyland nicht pariert werden konnte, die entscheidende Szene.
Und man merkte allen an, die sind ganz schön ausgelaugt auch nach dem Spiel. Ne? Und Tuchel hat sich ja dann nach dem Spiel auch sehr kritisch geäußert zu seiner eigenen Mannschaft. Hat denen vorgeworfen, dass sie schlampig gespielt haben, dass sie zu langsam gespielt haben, dass sie insgesamt halt nicht so gut waren. Und sich dann noch mit dem ITV-Mann an der Seitenlinie angelegt, der vom englischen Sender dort stand und die Mentalität dann in Frage stellen wollte, der Mannschaft. Das fand Tuchel überhaupt nicht gut. Hat sich dann wieder vor seine Mannschaft geworfen und auf den ITV-Mann gestürzt.
Aber ich muss auch sagen, also eine Mentalitätsdebatte wäre jetzt das Letzte, was mir Kritisches einfallen würde zu England nach diesen Spielen.
Ja, nach all den Spielen, die sie jetzt gespielt haben in der K.O.-Phase. Ne? Wir müssen, Kongo haben sie zurückgelegen, 1-0, haben 2-1 gewonnen durch den späten Doppelpack von Kane. Dann haben wir das Spiel in Mexiko gehabt und jetzt eben das Spiel gegen Norwegen. 3 knappe Spiele, 3-mal gewonnen, einmal mit 10 Mann über eine ganze Halbzeit gespielt und 2-mal ein 1-0 gedreht, was England ja seit 1966 war es, ne? Nicht mehr gelungen ist.
Seit dem Finale, also, Wembley-Tor gegen Deutschland.
Also insofern muss man das nicht machen. Tuchel hat es dann später auch nochmal relativiert und gesagt, er ist natürlich, er liebt seine Mannschaft, er findet die ganz toll und die Mentalität, die Gier und die Art, wie sie Widerstände überwindet, kann er nur gut finden. Aber er sei halt auch Trainer und habe da Defizite erkannt und hat dann quasi Richtung Halbfinale geschaut, weil am Ende geht es jetzt für England ja wirklich darum, die Argentinier, die heute auch nicht überzeugt haben oder gestern Nacht, wie immer wir das jetzt benennen wollen, die rechnen sich wohl ja auch Chancen aus, dann ins Finale zu kommen.
Ja, und das wäre auch zu Recht, finde ich.
Ja, wäre dann ja der erste Finaleinzug bei einer WM seit 1966, denn danach haben sie 1990 nochmal im Halbfinale gestanden, da gegen Deutschland raus, dann 2018 gegen Kroatien raus.
Genau.
Und jetzt eben Argentinien. Natürlich haben sie zwischendurch dann das Viertelfinale bei der WM gehabt und eben gegen Frankreich da ausgeschieden und eben die beiden Finalspiele bei den Europameisterschaften. Insofern sind sie vielleicht da, wo sie jetzt auch hingehören. Jetzt müssen sie den nächsten Schritt machen und daran hat Tuchel in dem Moment wahrscheinlich eher gedacht, als dass er jetzt seine Mannschaft niedermachen wollte.
Ja, sie sind eine Top-4-Nation, also die Top-4-Nationen sind ja auch genau die, die jetzt ins Halbfinale eingezogen sind, also Frankreich, Spanien, England, Argentinien sind die vier Mannschaften in der Weltrangliste, die ganz oben stehen und dementsprechend ja, ist das Turnier sehr erwartbar gelaufen, muss man auch mal erwähnen. Du hast angesprochen, England jetzt zum vierten Mal bei den letzten fünf Turnieren mindestens im Halbfinale und das schlechteste Ergebnis, das Streichergebnis war Katar, Viertelfinal aus gegen Frankreich, kann man dann auch verlieren, also dementsprechend kann man hier absolut von einer Turniermannschaft sprechen, die sich halt noch nicht belohnt hat. Ich finde, ist so in der Abfolge so ein bisschen der Weg von Deutschland auch zum WM-Titel 2014, ne? Mit der ja. Goldenen Generation auch. Ewigkeiten immer Halbfinale, Finale erreicht. Seit 2006 immer mindestens im Halbfinale gestanden bei jedem Turnier, aber nie gekrönt. Und dann in Brasilien hat man es geschafft. Bin gespannt, ob das England gelingt. Tendenziell würde ich auch eher sagen, stehen die Chancen bei der Euro in zwei Jahren bei der Heim-EM ein bisschen besser. Aber ja, also finde auch Tuchels Ansatz gar nicht mal so verkehrt. Jetzt, er hat ja auch viel gelobt in den letzten Wochen und jetzt dann mal so ein bisschen den Mana zu geben, ne, das kann er ja auch. Also Jude Bellingham hat ja übrigens das gar nicht verstanden. Ne? Also der hat ja Zitat gesagt, vielleicht weiß er nicht, also er, Thomas Tuchel, vielleicht weiß er nicht, wie schwer es ist, bei diesen Bedingungen zu spielen gegen ein solch starkes Team. Also das fand ich auch ganz lustig.
Aber das ist dann eben der klassische Tuchel, ne? Also der setzt dann irgendwie so Punkte auch in der Mannschaft, die vielleicht dann nochmal triggert. Vielleicht denkt er sich auch, ich muss die jetzt ein bisschen gegen mich aufbringen. Ich weiß es nicht. Also er hat das sehr gut gemacht, hat dann jetzt auch nochmal darüber geredet, wie er so die 2-3 Minuten vor Anpfiff, das sei das Größte. Er könne sich gar nicht vorstellen, überhaupt irgendwo anders auf der Welt zu sein, als in diesen 2-3 Minuten vor dem Anstoß in einem WM-Stadion. Das Turnier sei sehr intensiv, aber alles toll. Und dann hat er ständig die Zeit durcheinander gebracht. Einmal waren es 4 Tage, die sie jetzt noch haben, bis Argentinien, der noch nicht feststand als Gegner. Und dann waren es am Ende, hat er, glaube ich, das runtergerechnet gehabt auf 48 Stunden.
Ja, also die Wahrheit liegt Zeit in der Mitte, würde ich sagen. Mittwoch, 21 Uhr deutscher Zeit wird gespielt, England gegen Argentinien. Argentinien setzt sich durch gegen die Schweiz. Müssen wir auch noch kurz drüber sprechen, in Kansas City das Spiel. Argentinien am Ende natürlich oben auf großartige Stimmung, ist jedenfalls durch den Fernseher auch nach Hause transportiert worden. Aber es war auch ein hartes Stück Arbeit und sorgt jetzt bei mir nicht dafür, dass ich England da chancenlos sehe. Im Gegenteil, also ich würde als Engländer eher sogar optimistischer drauf schauen nach diesem Argentinien-Spiel. Wird bei den Argentinien auch irgendwie ein Schuh draußen. Also da ist jetzt kein Spiel einfach gewesen seit der Gruppenphase.
Die sind da ganz schön durchgestolpert.
Und wenn Embolo da nicht diese haarsträubende Schwalbe macht und dafür gelb-rot kassiert, 3 Minuten nach dem 1:1 Ausgleich für starke Schweizer in dem Moment. Argentinien hat ja nach der Führung in der 10. Minute Ecke von Messi, Kopfball Alexis McAllister, gar nichts mehr gemacht. Die haben ja eigentlich nur verwaltet, haben der Schweiz den Ball gegeben und die konnten wenig mit anfangen, haben natürlich auch mit Mansambi den besten Mann verletzt seit anderthalb Wochen und dementsprechend fehlte so ein bisschen die offensive Qualität, aber dann ist es in der 67. Minute ein simpler Doppelpass, dann Doi und Ricardo Rodriguez spielen die Argentinier schwindelig, Doi vollstreckt am Ende zum 1:1 und 3 Minuten später diese dusselige Gelb-Rote gegen Embolo und dadurch war ja die Statik des Spiels eine komplett andere und dann war mir eigentlich fast klar, also man muss schon sehr, sehr viel gut laufen, dass Argentinien sich in 50 Minuten Handball quasi, wo sie immer nur nur rund um den Kreis, rund um den Strafraum spielen können, dass da nicht irgendwann einer reinfällt. Und so war es ja dann auch.
So war es dann auch. Und das Tor war natürlich spektakulär gut, ne? Also ja. Der Schuss von Alvarez aus, was ist das, 20 Meter halb links. Und dann tickt der vor ihm so auf, dass er den genau mit dem Innenriss lang in den rechten oberen Winkel hauen kann. Kobel, der bis dahin ja sehr, sehr gut ausgesehen hat in dem Spiel, wie in dem gesamten Turnier, chancenlos. Embolo, wollte ich dich als Gladbacher nochmal fragen, war das nicht auch der Typ, der da in Essen...
In der Badewanne.
Während der Pandemie auch so einige Dummheiten sich...
Ja, ich kann ja die Story erzählen. Es war folgendermaßen. Max Eberl, damals noch in Diensten bei Borussia Mönchengladbach, hatte ja eine super anstrengende Phase hinter sich und hatte sich dann in einen Vertrag schreiben lassen bei seiner Verlängerung, die er ein paar Wochen zuvor gemacht hatte, dass er sich eine Auszeit gönnen wird, wo er dann wirklich mal komplett raus ist, eine gewisse Zeit lang. Und dann kam der Embolo-Vorfall. Und der Embolo-Vorfall geht so, dass Brel Embolo während der Corona-Ausgangssperrenzeiten an einer Corona-Party teilgenommen hat. Und dann wurde diese Corona-Party in Essen, ich glaube Essen-Baldeneysee oder so, wurde diese Corona-Party aufgelöst von der Polizei. Und dann ist Brel Embolo zu dem Zeitpunkt getürmt. Er hat sich dann in der Badewanne verschanzt gehalten auf dieser Corona-Party und ist ja dann, glaube ich, noch aus der Badewanne heraus dann über aus dem Fenster raus und dann da irgendwie über die Dächer Essens gelaufen. Also das ist die Story zu Brel Embolo und danach war eben diese Auszeit von Max Eberl komplett vorbei, sofort je unterbrochen, weil er natürlich erstmal Brände löschen musste in Mönchengladbach. Brel Embolo wurde dann auch hart sanktioniert mit einer saftigen Geldstrafe und trotzdem sportlich geiler Spieler, habe ich immer sehr gerne gesehen bei Borussia Mönchengladbach. Aber das war so die Embolo-Corona-Geschichte. Und Schweizer und Gladbach ist ja auch spannend. Ich habe jetzt gestern auch nochmal wirklich innehalten müssen, als ich gesehen habe, dass ja auch Djibril Sow in der Startelf war. Das heißt, von den 11 Spielern in der Startelf der Schweiz in einem WM-Viertelfinale gegen Messis Argentinien waren 4 in Mönchengladbach und einer ist es immer noch mit Nico Elvedi. Das ist absoluter Wahnsinn. Halbe Mannschaft.
Fast Argentinien geschlagen.
Ja.
Wenn nicht dieser eine Ex-Gladbacher sich da.
Es war wirklich so unfassbar
komplett dumm,
ne?
Also. Fällt. Er kommt ja dann auch nochmal. Das ist ja dann, ich glaube, wir sollten jetzt nicht mehr drüber reden. Kann man ein anderes Mal machen. Da wird ja auch nochmal das Thema VAR aufkommen, weil es gibt ja erst die gelbe Karte gegen den argentinischen Spieler Paredes und dann greift der VAR ein wegen einer Mistaken Identity, einer Verwechslung und also da werden sie ihm einfach gesagt, da haben wir, der hat eine Schwalbe gemacht. Weiß nicht, ob man dann Mistaken Identity jetzt nutzen kann für solche Fälle, weil normalerweise werden gelbe Karten ja nicht kontrolliert vom VAR. Er hat jetzt schon eine gelbe Karte gehabt, deswegen kriegt er dann die zweite gelbe Karte und der Argentinier, Paredes, kriegt die gelbe Karte nicht gezeigt. Vollkommen zu Recht alles, aber ob das dann auch so mit dem Regelwerk alles konform geht, man weiß es nicht. Also das bleibt bei diesem Turnier sowas von in der Schwebe, weil einfach mit so vielen neuen Regelauslegungen und Ergänzungen um sich geworfen wird, die vorher zum Teil erklärt worden sind. Aber wir sind jetzt heute hier beim 100. Spiel gewesen der WM. Wie du gerade gesagt hast, die 4 besten Mannschaften, die vorher in der Weltrangliste auf 1 und bis 4 standen, haben sich durchgesetzt. Da fragt man sich einmal, wofür hat man diese 100 Spiele überhaupt gespielt? Und zum anderen, man hat viel gelernt über neue Regeln und wie mit denen umgegangen wird.
Zum Abschluss, Stefan, jetzt haben wir die Halbfinals Dienstag Frankreich-Spanien in Dallas, Mittwoch Argentinien-England. Hast du ein klares Finale gerade vor Augen oder alles sehr, sehr nebulös?
Also auf der einen Seite sehe ich Frankreich klar vorn. Mhm. Auf der anderen Seite bleibe ich bei meinem Weltmeistertipp von vor dem Turnier so langsam. Kann ich da ja offensiver mit umgehen. England wird ins Finale einziehen.
Und dann sogar gegen Frankreich gewinnen. Ich glaube, das wäre dann natürlich der absolute Husarenstreich. Das sehe ich noch nicht. Aber ich also Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, es ändert sich vermutlich noch 3 bis 6 Mal in den nächsten 3 Tagen, aber wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich auch sagen, Frankreich gegen England im Endspiel. Ich sehe es irgendwie.
Das wird toll. Ja, das wird wunderbar.
Argentinien-England wird schon wunderbar. Alleine, weil da natürlich auch etwas Hochpolitisches hintersteckt. Damals, der Krieg ist auch noch nicht Ewigkeiten her. Ne? Das ist ja nicht 1230 gewesen, ne? Falklandkrieg, Argentinien, England. Das ist ein Riesending, auch gerade in Argentinien, in Buenos Aires, alles vollgekleistert zum Beispiel damit mit so einem Kartenausschnitt an den Straßen. Ne? Alles vollgekleistert wirklich mit so einem Kartenausschnitt von den Falklandinseln, die ja auf Spanisch Malvinas heißen. Und das sind unsere, ne? Also da wird natürlich das ganz große Besteck aufgefahren. Ich glaube, dass es ohne diese Konnotation gar nicht geht bei diesen beiden Nationen.
Da wird es nicht gehen, und für England wird es dann auch darum gehen, Teil 2 des 86er-Traumas zu besiegen. Einmal haben sie jetzt in Mexiko gewonnen, im Aztekenstadion, da aber nur gegen Mexiko. Und dann ist ja das große Trauma, war ja eigentlich die Niederlage durch die Hand Gottes kurz nach dem in Europa Falklandkrieg benannten Krieg, der, glaube ich, 1982 war, 1986 dann durch die Hand Gottes Maradonas und das Traumtor von Maradona von der Mittellinie. Wo man aber auch sagen muss, Daniel Simmes hat das für den BVB kurze Zeit später auch mal geschafft.
Daniel Simmes?
Oder vorher sogar schon, ich glaube 85 war das.
Der sagt mir gar nichts. In was für einem Spiel?
Echt nicht. Daniel Simmes von der Mittellinie. Das war einfach ein Bundesligaspiel in dem alten Westfalenstadion. Tor des Jahres damals, und Daniel Simmes ist dann verschwunden, weil er krank war. Hat es dann körperlich nicht mehr geschafft, ist dann noch nach Belgien gegangen, hat es aber körperlich nicht mehr geschafft, in der Bundesliga mitzuhalten. Und der jüngste Tor des Jahres, mit 18 Jahren, scored a goal for Borussia Dortmund that Maradona or Messi also scored. Sollte man sich anschauen, kannst du verlinken in den Shownotes. Ich bin zu müde, jetzt die komplette Geschichte da zu erzählen.
Ja, lass uns das mal nicht machen, Stefan. Ist auch, glaube ich, besser jetzt. Mir fallen die Augen gleich auch schon zu. Es ist gut, ja, dass jetzt auch mal ein paar Tage Pause ist bis zu den Halbfinalspielen.
Auf jeden Fall. Kevin, dann vielen Dank.
Danke dir für die ganzen Eindrücke und Geschichten von vor Ort, und natürlich hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir über die Szene, eine der Szenen dieser WM gesprochen zu haben, über die Kabel des Gottes Szene. Naja, Stefan, das war großartig.
Kabel,
bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.